Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es sind chaotische Szenen, die sich in der slowakischen Kleinstadt Handlova abspielen. Ein Mann geht auf eine Gruppe Menschen zu, schüttelt ihnen die Hände. Doch plötzlich zieht ein vermeintlicher Passant eine Pistole, gibt mehrere Schüsse ab. Der Mann, der dann zu Boden geht, ist Robert Fico, der amtierende Regierungschef der Slowakei. Unter Hochdruck wird er in ein Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr, aber sein Zustand ist noch immer kritisch.
What's happened? It's a political assault. It's absolutely clear. And we have to react on that.
Die slowakische Innenpolitik ist seitdem in Aufruhr, gibt sich gegenseitig die Schuld für die Eskalation. Wir sprechen heute darüber, was über die Hintergründe des Attentats auf Robert Fico bekannt ist. Und darüber, wie es so weit kommen konnte, dass ein europäischer Spitzenpolitiker auf offener Straße angeschossen wird. Manuel Escher, du hast gestern und heute und wohl auch noch länger für die Standard-Außenpolitik die sehr angespannte Lage in der Slowakei beobachtet, wo wir gestern dramatische Szenen gesehen haben, einen Anschlag auf den dortigen Regierungschef Robert Fico. Was hat sich da genau abgespielt gestern am Mittwoch?
Ja, also der Premier und seine Regierung, die ja erst seit einigen Monaten im Amt sind und nicht unumstritten sind, sind gerade dabei, so eine Art Tour durch das Land zu machen und haben gestern in der 17.000 Einwohnerstadt Handlova eine Kabinettssitzung abgehalten. Und Premier Fico ist danach in Richtung einer relativ kleinen versammelten Menge gegangen, die vor dem Haus, wo das stattgefunden hat, auf ihn gewartet hat und Hände schütteln wollte. Und in dieser Menge war aber auch ein älterer Herr, der anderes im Sinn hatte, als ihm die Hand zu schütteln. Der hat, wie man auch auf Videos sieht, sobald der Premier dort gestanden ist, eine Pistole gezogen und hat 5-mal auf Fico geschossen. Getroffen hat er dem Vernehmen nach 2 oder 3-mal und Fico ist anschließend zuerst in ein nahegelegenes Spital und dann weiter mit dem Hubschrauber in ein Spital in der Bezirkshauptstadt Banská Bystrica transportiert worden, wo man ihn dann mehrere Stunden lang operiert hat.
Es hat sich alles gestern abgespielt und am Abend und in der Nacht war noch die Rede davon, dass er in lebensbedrohlichem Zustand gewesen ist. Wie geht's Robert Fico heute?
Die Lage ist nach wie vor erstens nicht ganz durchsichtig und zweitens schon relativ ernst. Es gibt Äußerungen aus der Regierung und aber auch vom Krankenhausdirektor in Banská Bystrica. Es heißt, Ficos Zustand sei jetzt zumindest einmal stabil, wobei stabil natürlich viele Zustände beschreiben kann. Was mittlerweile bekannt ist, ist, dass er gestern insgesamt 5 Stunden lang operiert wurde. Er hat Verletzungen am Arm, aber auch welche im Bauchbereich und offenbar im Magen erlitten. Und eine genaue Prognose traut sich zumindest zur Stunde wohl noch niemand abzugeben. Allerdings heißt es auch und hieß es immer wieder, dass er das Bewusstsein wieder erlangt habe mittlerweile.
Es gibt auch Videos, wie du gesagt hast, vom Attentäter, wie der dann festgenommen worden ist, vom Sicherheitspersonal abgeführt worden ist. Weiß man mittlerweile schon mehr über den und warum er das getan hat?
Man hat relativ schnell gewusst, wer er ist. Er ist direkt dort festgenommen worden, von Leibwächtern und von Polizisten auf dem Boden fixiert worden. Hat auch jetzt nicht die größten Anstalten zur Flucht gemacht, was auch nahelegt, dass er wahrscheinlich das als Botschaft verstanden wissen wollte. Es gibt auch ein Video, offenbar aus Krankenhausgängen, wo man auch ihn behandelt hat, wo er davon spricht, dass er nicht mit dem Handeln der Regierung einverstanden sei und mit der versuchten Zerschlagung des slowakischen staatlichen Rundfunks. Bei diesem Video ist allerdings, glaube ich, einige Vorsicht geboten, weil auch recht unklar ist, auf welchen Wegen und mit welcher Motivation das gestern relativ schnell an slowakische Medien verteilt wurde. Was man auch über ihn weiß, ist, dass er in einer Bürgerrechtsbewegung oder zumindest in einer Bewegung, die vordergründig sich um Bürgerrechte kümmern wollte, war. Er wird auch manchmal als Schriftsteller beschrieben, was wahrscheinlich auch eine Übertreibung ist. Er dürfte einen Gedichtband einmal verfasst haben, hat das aber offenbar nicht hauptberuflich betrieben und dürfte auch von mäßiger Bekanntheit sein. Und dann gibt es einige Aufnahmen, die im Internet aufgetaucht sind, die ihn in der Vergangenheit bei verschiedenen politischen Betätigungen zeigen. Es gibt eines, dessen Echtheit allerdings noch nicht bestätigt ist, dass ihn oder jemanden, der ihm sehr verdächtig ähnlich sieht, im Umfeld einer prorussischen slowakischen Miliz zeigt im Jahr 2016. Und es gibt ein anderes Foto, mit dem ich allerdings noch vorsichtiger wäre, das ihn bei einer Antiregierungsdemonstration im Februar zeigen soll. Und es gibt einige Schriften im Internet, die ihm zugeschrieben werden, wo er sich einerseits regierungs- und andererseits aber zum Beispiel auch immigrationskritisch äußert.
Es gibt auch Berichte, dass er mal als Sicherheitsmitarbeiter aktiv gewesen sein soll und deswegen möglicherweise auch mit Waffen umgehen kann.
Genau, er soll auch Sicherheitsmitarbeiter in einem Einkaufszentrum gewesen sein und da auch allerdings als Opfer oder zumindest als Zeuge mit einem anderen Schussattentat in Berührung gekommen sein. Und das ist wohl der angegebene Grund dafür, wieso er legal eine Waffe besessen hat, was eine von den Informationen ist, die einigermaßen bestätigt sind über ihn. Der Mann ist jetzt einmal festgenommen. Die Polizei beschuldigt ihn offiziell, der Täter zu sein, eines Mordversuchs. Ein Prozess wird ihm gegenwärtig natürlich noch nicht gemacht, so schnell malen die Mühlen nicht, aber es ist davon auszugehen, dass das ein logischer nächster Schritt wäre.
Dieser eine konkrete Kritikpunkt an der Regierung, den man von diesem Mann gehört hat in der Vergangenheit, die Kritik an der Zerschlagung des slowakischen Rundfunks, was hat es mit diesem Vorhaben auf sich?
Also es geht im Grunde darum, dass die slowakische Regierung im vergangenen Winter ins Amt gekommen ist und eine liberal geführte, auch sehr pro-ukrainisch auftretende Regierung abgelöst hat. Robert Ficos Sozialdemokraten Smer und eine liberalere sozialdemokratische Partei namens LAS und eine rechtsextremistische Partei namens Slowakische Nationalpartei sind da zusammengekommen und führen jetzt eine Regierung, die ihrer Vorgängerregierung sehr unähnlich ist und sehr andere ideologische Ziele verfolgt. Es gibt in der Slowakei, so wie auch in Österreich, aber anders organisiert, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk namens RTVS, dessen Generaldirektor bis 2027 bestellt ist und auch nicht abgesetzt werden kann auf regulärem Wege. Und die Regierung geht jetzt aber den Umweg, um diesen Generaldirektor doch abzusetzen, indem sie diesen Rundfunk zerschlägt und einen anderen neu aufbauen will. Dazu muss man wissen, dass RTVS in der Slowakei nicht als besonders ideologisch punziert in die eine oder andere Richtung gilt, sondern als relativ glaubwürdig, auch laut Umfragen. Und Kritikerinnen und Kritiker werfen dieser Regierung vor, dass sie einen ähnlichen Kurs wie zum Beispiel Viktor Orban in Ungarn verfolgt, um staatliche Medien auf ihre Linie zu bringen. Dazu ist auch zu sagen, dass Fico selbst und auch seine Partei immer wieder Sympathien Orban und seinem System gegenüber geäußert haben.
Da gibt es jetzt ganz viele Wortmeldungen auch aus der slowakischen Politik jetzt schon in den letzten Stunden und Tagen auch zu dieser Reform. Die einen sagen, die Regierung würde diesen Rundfunk zerschlagen wollen, weil er eben nicht gut über sie berichtet. Die anderen sagen, wenn die Opposition da jetzt Stimmung macht gegen die Gesetzesvorschläge der Regierung, dann heizt sie erst recht die Stimmung auf. Jetzt haben wir eine Eskalation der Stimmungen der Slowakei sogar gesehen. Was ist denn da die glaubwürdigste Position gerade von außen betrachtet?
Naja, es ist natürlich offensichtlich, dass wenn es so eine Spaltung in der Gesellschaft und wenn es Großproteste gibt, die Stimmung natürlich eine andere ist, als wenn es jetzt ein konsensorientiertes Auftreten von Regierung und Opposition gibt und wenn beide Seiten das möglich machen. Allerdings ist auch zu sagen, dass es natürlich in der Slowakei, so wie überall anders, ein Demonstrationsrecht gibt, dass die bisherigen Proteste relativ groß, aber weitgehend friedlich waren. Auch die Regierung hat zwar vor Gewalt gewarnt, aber nicht vor ihrer eigenen, sondern davor, dass die Oppositionsrhetorik dazu umschwenken könnte, erst vor wenigen Tagen auch Fico selbst. Die politische Stimmung in der Slowakei war auch abseits dieser Bemühungen um die Zerschlagung des staatlichen Rundfunks relativ gespannt. Es gibt weitere Spannungsfelder. Fico hat sich in der Corona-Pandemie als Maßnahmenkritiker profiliert zum Beispiel. Er tritt auch als jemand auf, der im Ukraine-Krieg recht viel Verständnis jedenfalls der russischen Haltung gegenüber zum Ausdruck bringt und vor allem sehr viel Unverständnis für die europäische Unterstützung, die die Ukraine erfährt.
I openly declared that we do not believe in my government in military solution in Ukraine.
Und dann gibt es auch noch einige weitere Felder, die, so wie in vielen anderen Ländern, dazu geführt haben, dass die politische Stimmung ohnehin verschärft ist. Auch trägt dazu natürlich bei, dass wenn die Opposition der Regierung vorwirft, dass man ein Abgehen vom bisherigen demokratischen Weg, eine Urbanisierung anstrebt, dann mag sie dafür gute Gründe haben, weil ja die Regierung dieses System offen lobt. Aber es trägt sicher auch dazu bei, dass sich Proteste und Gegnerschaft zu dieser Regierung emotionalisieren. Allerdings muss man, glaube ich, in allen Fällen dazu sagen, dass es nach derzeitigem Stand nicht so aussieht, als ob dieser Täter Mitglied irgendeiner organisierten Gruppierung wäre, die Gewalt gegen die Regierung angestrebt hat, sondern es sieht aus, als wäre das ein Einzeltäter, der seine Tat womöglich anhand eines bestimmten Punktes, der sich derzeit in der öffentlichen Diskussion befindet, rechtfertigt.
Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss. Und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Manuel, damit wir die Position von Robert Fico noch besser verstehen, dieser Punkt, den du angesprochen hast, die Russlandfreundlichkeit von Fico, wie sehr trägt das in der Slowakei dazu bei, um die Meinungen zu spalten? Ist das ein großer Punkt, der da viel diskutiert wird?
Ja, es war im Wahlkampf schon eine zentrale Bruchlinie. Es ist so, dass die Slowakei anders als andere Staaten in der Region, die in den 2000er Jahren der EU beigetreten sind, auch in Umfragen eine deutlich große Bevölkerungsschicht hat, die Russlands Argumentation freundlicher gegenübersteht, die auch der staatssozialistischen Zeit gegenüber nostalgischer auftritt, als das in anderen Staaten der Fall ist. Daher ist die Gesellschaft auch entlang dieser Bruchlinie im Ukraine-Krieg stärker gespalten als anderswo. Es gibt mehr pro-russische Narrative, die in der Bevölkerung verfangen können. Und das ist auch etwas, was sich Fico im Wahlkampf zunutze gemacht hat, wo er vor einigen Jahren von einem sehr, sehr niedrigen Sockel, darüber werden wir vielleicht nachher noch sprechen, starten musste und seither mit einer nochmal eine Schaufel härteren Rhetorik als zuvor wieder auf Stimmenfang gegangen ist. Und dazu zählt auch das Feld Ukraine und Russland.
Du hast da gerade, glaube ich, schon einen Punkt angesprochen, der mir auch noch im Kopf geblieben ist von diesem Wahlkampf aus der Slowakei vor kurzem. Da ist nämlich auch immer wieder die Geschichte von einem ermordeten Journalisten erwähnt worden. Worum ging es da und was hat das mit Robert Fico zu tun?
Da geht es um die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten in deren Haus im Jahr 2018, wo bei den Ermittlungen immer wieder einige Unklarheit darüber geherrscht hat, inwieweit staatliche Stellen, Regierungsmitglieder oder Anhänger von Ficos Smer-Partei und andere Gruppierungen, zum Teil auch aus dem mafiösen Umfeld, denen Verstrickungen mit dieser Partei vorgeworfen werden, da involviert waren. Verurteilt worden sind für diesen Fall schließlich andere, die allerdings im Auftrag von Hintermännern gehandelt haben. Fest steht, im Jahr 2018 gab es große Proteste, die diese Verstrickung zum Thema gemacht haben und in deren Folge Fico auch zurücktreten und das Premiersamt übergeben musste schließlich. Und das hat auch dazu geführt, dass die Partei Smer von Fico im öffentlichen Ansehen massiv gesunken ist und dann erst in den vergangenen Jahren wieder eine Aufholjagd starten musste. Wie schon erwähnt, zum Teil auch mit noch populistischeren Parolen, als das zuvor der Fall war.
Ist das dann auch so ein Erklärungsansatz, wie man trotzdem wieder an die Staatsspitze kommen konnte, trotz diesem Skandal, dass man sich eben diese Stimmungslage zunutze gemacht hat, Corona, Russland, Ukraine?
Ja, diesmal war da recht geschickt. Also man muss dazu sagen, es ist auch so, dass es eine relativ instabile Regierungskoalition schon zuvor gegeben hat von konservativen und liberalen und zum Teil nationalistischen Parteien, die relativ vielen Krisen ausgesetzt war, der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg und wo irgendwann dann mal die Zentrifugalkräfte eingesetzt haben, die dazu geführt haben, dass diese Regierung nicht mehr lange gehalten hat. Da braucht man auch nicht Großpopulist sein, um davon als Opposition zu profitieren. Aber dass Fico und seine Smer-Partei und nicht zum Beispiel die liberalere Lass davon deutlicher profitieren konnte, hat sicher auch damit zu tun, dass er sich mit diesen Parolen wieder zurück ins Bewusstsein kämpfen konnte und die Stimmen von Unzufriedenen mit abgeräumt hat und Nostalgischen.
Jetzt ist trotz dieser aufgeheizten Stimmung so ein Attentat natürlich trotzdem immer ein Schock. Du hast dann nach diesem Attentat auch noch weiter recherchiert, wie das einzuordnen ist in den vergangenen Jahrzehnten. Kannst du uns da einen Überblick geben?
Ja, es ist so, dass zum Glück politische Gewalt vor allem gegen Spitzenpolitiker in Europa trotz allem, obwohl man immer wieder mal damit konfrontiert ist, ein relativ seltener Fall ist. Also es gibt zwei Fälle, wo amtierende Regierungschefs seit 1945 ermordet wurden in Europa. Das eine war der schwedische Premier Olof Palme im Jahr 1986, wo auch die Umstände noch immer nicht völlig geklärt sind. Die schwedische Polizei hat vor einigen Jahren bekannt gegeben, dass man einen wahrscheinlichen Täter, der allerdings bereits verstorben war zu diesem Zeitpunkt, ausgemacht hat, wo auch die Motivation nicht völlig deutlich war, außer einer wahrscheinlichen politischen Feindschaft zu den Sozialdemokraten. Und der andere war der serbische Premier Zoran Đinđić, der 2003 erschossen wurde von einem Täter aus einer Gruppe namens Rote Barette, die wohl eine nationalistische Paramiliz war, wo aber auch mafiöse Verbindungen im Raum gestanden sind, möglicherweise auch Nähe zu anderen nationalistischen Kreisen. Und darüber hinaus vor allem in Erinnerung geblieben sind die linken Terrorangriffe der 70er und 80er Jahre, insbesondere die Rote Armee-Fraktion RAF in Deutschland, die Politiker, Funktionäre und Bankenvertreter als Ziel genommen hat und oft auch getötet hat. Dann ist natürlich noch der Mord am Kasseler Regionalpräsidenten Walter Lübcke in Erinnerung, der vor einigen Jahren von einem Neonazi erschossen worden ist, nachdem er zuvor für eine humane Flüchtlingspolitik eingetreten ist. Und in Österreich gab es auch einen Fall, der in den geschichtlichen Hintergrund getreten ist. Mittlerweile Anfang der 1980er Jahre ist der Wiener Stadtrat Heinz Nittl erschossen worden vor seinem Haus im 13. Bezirk von einem palästinensischen Attentäter, der Nittls Engagement für unter anderem die israelitische Kultusgemeinde und für die Beziehungen zu Israel missbilligt hat.
Es ist gerade auch besonders traurig, dass ich einige von diesen Namen, die du heute angesprochen hast, erst in der vergangenen Woche gehört habe in einem anderen Podcast mit einem Kollegen von dir, wo es um die zunehmende Gewalt gegen PolitikerInnen in Deutschland gegangen ist. Das hat sich wirklich erst in den letzten Wochen abgespielt. Das waren keine Morde, aber das waren wirklich schlimme Schlägereien, Bespuckungen, Befeindungen. Jetzt haben wir nochmal eine Eskalationsstufe da in der Slowakei gesehen mit einem offenen Attentat auf einen Amtsträger. Kannst du dir das irgendwie erklären, dass die Stimmung gerade immer noch weiter sich hochschaukelt und immer noch brutaler und gewalttätiger wird in ganz Europa anscheinend?
Ja, also wie schon angedeutet, ich glaube, was den Fall in der Slowakei betrifft, ist es wichtig, noch ein bisschen abzuwarten und zu schauen, ob die Stimmung ausschlaggebender Grund war oder ein genanntes Motiv des Täters. Aber davon unabhängig ist es natürlich richtig, dass sich die Stimmung sehr stark aufschaukelt und aufgeschaukelt hat in den vergangenen Jahren. Wo es sicher einige Katalysatoren gab, die Corona-Krise zählt mit Sicherheit dazu. Auch die Tatsache, dass es viele populistische Politikerinnen und Politiker gibt, die das wieder besseres Wissen für ihre Zwecke ausgenützt haben und die Stimmung weiter verschärft haben und befeuert haben. Der Ukraine-Krieg und die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, die Unsicherheit tragen sicherlich dazu bei. Das alles führt natürlich vor allem bedingt durch die, die das ausnützen, zu einer starken gesellschaftlichen Polarisierung. Dazu kommt natürlich auch noch, dass all das ein guter Nährboden für Beeinflussungsversuche und für Radikalisierungsversuche ist, die von außen in unsere Gesellschaften hineingetragen werden, unter anderem von Russland, das ja, wie wir uns erinnern, in vielen Krisen beide Seiten befeuert und Radikale beider Seiten unterstützt. Aber wir müssen uns auch wahrscheinlich unserer eigenen Rolle bewusst werden und auch wenn wir mit Freunden oder im sozialen Umkreis argumentieren, nachdenken und reflektieren, dass Dinge schnell gesagt sind, aber vielleicht nicht immer so eindeutig sind, wie wir das selber sehen.
Es sind beunruhigende Zeiten. Es bleibt uns dabei nur, dem slowakischen Regierungschef Robert Fico gute Besserung zu wünschen und dir vielen Dank, Manuel Escher, für die Analyse heute.
Bitte gern.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir über Unstimmigkeiten im israelischen Kriegskabinett. Und über eine neue Partei, die beim österreichischen Nationalratswahlkampf antreten will. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit helfen Sie uns auch sehr mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar. Dadurch können uns noch mehr Menschen finden. Wir sind gleich zurück.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Israel-Gaza-Konflikt hört man jetzt kritische Stimmen innerhalb des israelischen Kriegskabinetts. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat öffentlich gefordert, dass Israel einen Plan für die Zeit nach dem Gaza-Krieg brauchen würde. Gallant selbst fordert eine palästinensische Zivilregierung ohne Einfluss der Hamas. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu hat sich dazu aber noch nicht geäußert. KritikerInnen werfen ihm vor, eben keinen Plan für ein Ende des Krieges in Gaza zu haben. Aktuell plant Israel eine Offensive auf die Flüchtlingsstadt Rafah und auch davor warnen bereits die USA und die Europäische Union unter anderem, um die Zivilbevölkerung in Gaza nicht noch weiter zu gefährden. Zweitens, es gibt gute Nachrichten für alle, die dieses Jahr ihren 18. Geburtstag feiern. Denn als Geschenk gibt es jetzt von der Regierung ein gratis Klimaticket. Abgeholt werden kann es ab 3. Juni in allen üblichen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel also beim ÖBB-Ticketschalter. Beim Abholen braucht man einen Ausweis, ein Foto und einen Meldezettel mit Wohnsitz in Österreich. Der Starttermin für das Öffi-Ticket kann dann frei gewählt werden, frühestens aber mit dem 1. Juli 2024. Mit dem Ticket kann man dann ein Jahr lang gratis die meisten österreichischen Öffis nutzen. Eingelöst werden muss das Ticket innerhalb von 3 Jahren nach dem 18. Geburtstag. Und drittens, apropos Wahl, es gibt eine neue Partei, die bei der Nationalratswahl im kommenden Herbst in Österreich antreten will. Die OGMMP. Oder in Langform die Original Gangsters Making Money Partei. Parteichef und Spitzenkandidat ist David Scheidt, auch bekannt als Influencer Dave. Beruf Kabarettist, Rapper, DJ. Dem entspricht auch das Parteiprogramm der OGMMP. Gefordert wird ein gratis Porsche bis zum 30. Lebensjahr, dass sämtliche Tiere im Zoo Schönbrunn freigelassen werden und dass es keine Gelsen mehr geben soll. Der Fokus liegt allerdings ganz klar auf Österreich, denn zur nahenden EU-Wahl sagt David Scheidt, Zitat, EU-Wahnsinn stoppen, oder schreibt man mit OI, nicht mit EU. Mehr zu den Erfolgsaussichten der Original Gangsters Making Money Partei können Sie auf derstandard.at nachlesen, zusammen mit allen weiteren zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Schwester-Podcast Besser Leben rein. Da geht es in der aktuellen Folge um die Frage, ist meine Beziehung noch zu retten? Und Antworten gibt ein Beziehungscoach. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard Podcast Team haben, dann schicken Sie die gerne an podcast@derstandard.at. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem meine KollegInnen Clarissa Donati und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.